Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 161. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und wie es bei uns gute Sitte ist in der Sommerpause, laden wir uns da Leute ein, die uns inspirieren, die vielleicht durch ihren Intellekt, durch besondere wissenschaftliche Publikationen oder sonstige Wesensmerkmale uns einfach aufgefallen sind und die dieses Podcast-Angebot hier auch mal inhaltlich bereichern. Und da ist die Vera Markowski heute in der digitalen Bodenprofilgrube gelandet. Hallo Vera, grüß dich.
Hallo.
Vera, ich weiß gar nicht mehr, wie wir aufeinander aufmerksam geworden sind, mutmaßlich irgendwie über Instagram oder so. Aber das lief ja ganz gut. Bevor wir in deine persönliche Motivation reinstarten, will ich den Hörerinnen und Hörern natürlich erstmal erklären, wer du eigentlich bist und aus welcher Ecke du so kommst. Du hast Bachelor Geografie in Marburg studiert, dann Master Geografie an der TU Dresden abgeschlossen und warst danach dann wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Bodenkunde und Standortslehre der TU Dresden, also in Tharandt. Habe ich auch mal eine Folge über Heinrich Kottert gemacht tatsächlich, der dürfte dir dann auch bekannt sein.
Ja.
Du hast zum Thema Phosphorausträge aus Waldböden durch präferentielle Fließwege geforscht im Rahmen eines DFG-Schwerpunktprogramms und darin auch promoviert. Das ist das Thema unserer heutigen Interviewfolge. Und mittlerweile bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin am Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. Also eine ganz beachtliche Karriere, Vera. Schön, dass du da bist erstmal und herzlich willkommen im Zollcast.
Dankeschön.
Vera, wir starten mal mit einem hier im Podcast immer sehr kontrovers diskutierten Punkt. Ich frage die Leute immer gerne zu ihrer persönlichen Motivation und in dem Fall jetzt mal zur Geografie. Geografie, wenn man von außen drauf schaut, ist manchmal alles oder nichts. Viele Leute können sich auch nichts unter dieser Wissenschaftsdisziplin vorstellen. Deswegen ist es jetzt mal deine Chance, mal zu erläutern, wie bist du eigentlich zur Geografie gekommen und letztlich auch daran kleben geblieben, speziell an der Bodengeografie.
Also, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Das fing bei mir tatsächlich schon in der Schule an. Und zwar habe ich mein Abi tatsächlich schon in Geografie geschrieben und fand das schon sehr spannend, einfach durch die Vielfalt, dass man nicht so eingeschränkt ist auf eine Wissenschaft wie jetzt, sag mal, Biologie, sondern dass es sehr breit gefächert war. Das hat mich sehr abgeholt, weil ich generell viele Interessen habe. Merkt man auch an meinen 10.000 Hobbys, die ich immer habe. Und genau, da fing das an, dass ich mich für Geografie interessiert habe. Da war dann tatsächlich auch durch die Umstellung von Diplom auf Bachelor-Master-System, da war ich, glaube ich, der zweite Jahrgang, die im Bachelor studiert haben, damals in Marburg, da war das alles noch nicht so eingegroovt. Und sie hatten dann gelernt, okay, wir können nicht den kompletten Stoff von einem Diplom-Grundstudium in ein Bachelor-Studium packen. Und dann haben sie zwei Fächer zusammengelegt. Das war in dem Fall Bodenkunde und Geomorphologie. Und man hat dann zwei Teilklausuren geschrieben und man musste beide bestehen. Ich bin durch die Bodenkundeprüfung durchgefallen. Dann durfte ich es nochmal machen.
Nein.
Also ich durfte die Klausur nachschreiben. Ich musste nicht das ganze Modul wiederholen. Genau, aber das war einfach, das war mir auch alles noch so ein bisschen zu verkopft und zu theoretisch. Also mittlerweile weiß ich natürlich, das sind die Grundlagen. Und die Grundlagen braucht man natürlich und die sind vielleicht nicht immer spannend, aber sie sind wichtig. Aber es war natürlich sehr viel auch Horizonte auswendig lernen, welche Horizontabfolge ist, welcher Boden und so. War nicht so besonders spannend für mich.
Nee.
Dann ging es aber ins Vertiefungsmodul und es waren alle anderen Vertiefungsmodule belegt. Dann habe ich das bodenkundliche Vertiefungsmodul genommen. Und das war dann richtig cool. Da sind wir dann richtig rausgegangen. Da durften wir unser erstes kleines Projekt selber machen, mit der Abtragsgleichung ein bisschen rumspielen, selber Bodenproben draußen nehmen und dann im Labor fertig untersuchen und so. Und dann wurde es praktisch. Dann konnte man dieses ganze Wissen auf einmal anwenden und verstehen. Und ich bin ja so ein Labor-Nerd. Ich könnte den ganzen Tag im Labor stehen und da vor mich hin wursteln. Durfte ich tatsächlich während der Diss gar nicht so viel. Ich hatte das große Glück, einen Techniker an meiner Seite zu haben und eine festangestellte Technikerin, die sehr viel geholfen haben. Wo ich auch sehr, sehr dankbar drum bin, aber Laborarbeit fand ich auch immer super. Genau, aber diese praktische Arbeit, die hat mich dann so zur Bodenkunde gebracht und mir gezeigt, dass das sehr, sehr viel Spaß machen kann. Und für den Master habe ich mich dann trotzdem nochmal für ein allgemeines Geographiestudium entschieden, aber mit dem Wissen im Vorhinein, ich will mich auf Bodenkunde weiterhin spezialisieren. Genau. Ich hatte kurz überlegt, ich glaube, in Osnabrück kann man tatsächlich im Master auch mit Bodenkunde wirklich, ich weiß gar nicht, ob der Studiengang wirklich Bodenkunde heißt, aber es war Osnabrück und da hatte ich keine Lust drauf. Da bin ich nach Dresden gegangen.
Ja, natürlich, wenn man die Gelegenheit hat, in den Osten zu gehen, sollte man das tun. Keine Frage. Ja, das ist, glaube ich, das Besondere so an der Bodenkunde. Ne? Du brauchst natürlich ein theoretisches Fundament, also dieses Lehrbuchwissen, was wir hier ja auch immer versuchen, ein bisschen zu vermitteln. Das brauchst du aber dann wirklich ins Gelände, Geländeansprache bis hin zur Probennahme, Analytik im Labor und später Auswertung und Diskussion der Ergebnisse. Hat man ja dann eine schöne Strecke vor sich, die auch wirklich Spaß macht, wo es auch Spaß macht, dann hinterher die gewonnenen Ergebnisse zu diskutieren. Und das hat dich ja so ein bisschen eingefangen, wenn ich das so richtig sehe. Also Grundlagen jetzt nicht so, aber ich glaube, das geht vielen so. Aber guter Punkt, ja. Stichwort Tharandt ist natürlich untrennbar mit dem Wald verbunden. Du bist auch untrennbar mit dem Wald verbunden, nämlich mit den Waldböden. Dazu hast du ja promoviert. Warum hast du dir diesen Arbeitsschwerpunkt gewählt oder bist du da auch zufällig reingepurzelt? Und letztlich, was fasziniert dich eigentlich an Waldböden? Was ist da so besonders dran?
Ja, tatsächlich war der Weg zu den Waldböden auch sehr zufällig. Also die ausgeschriebene Promotionsstelle in Tharandt hat mich thematisch interessiert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch mit Phosphor schon ein bisschen Berührung gehabt. Das heißt, es hat auch inhaltlich gut zu dem gepasst, was ich vermeintlich zu dem Zeitpunkt konnte. Und dann, ja, die Stelle klang interessant, ich habe mich beworben und dann glücklicherweise auch bekommen. Das heißt, zu den Waldböden selber so ein bisschen mal wieder durch Zufall gekommen, wie es im Leben so läuft. Aber ich mag den Wald generell als Arbeitsort sehr gerne. Es ist einfach nochmal eine ganz andere Stimmung, wenn man im Wald arbeitet. Es hat mich irgendwie gefesselt und ich bin irgendwie auch häufig bei so Underdog-Themen ein bisschen unterwegs. Und ich krieg's jetzt gerade im Arbeitsleben sehr mit, dass der Waldboden immer so ferner liefen. Der Wald, wir haben unsere landwirtschaftlichen Böden. Naja, ach so, und Waldböden haben wir auch noch. Es fällt immer gerne so ein bisschen hinten unter. Man muss immer die Leute dran erinnern, dass es Waldböden auch gibt. Ne? Bei der DBG muss ich immer gucken, wo kann ich denn jetzt meine Beiträge wirklich einreichen? Weil es ist immer viel, ja, dies und das in landwirtschaftlichen Böden selbst und jenes in landwirtschaftlichen Böden. Da muss man ein bisschen frech sich einfach dazwischen drängeln und sagen, es passt, auch wenn es kein landwirtschaftlicher Boden ist. Genau. Ich mag das Arbeitsumfeld einfach und genau, so bin ich dazugekommen und dabei geblieben.
Wir haben ja auch schon ein paar Karrierefolgen, so Karriere in der Bodenkunde, ne, rausgehauen. Und das ist nochmal ein starkes Plädoyer dafür. Ich meine, du bist ja letztlich in dem Beruf gelandet und darin ja offenbar auch sehr erfolgreich. Ich meine, du hast erfolgreich promoviert und hast jetzt auch eine Anschlussstelle gefunden. Es läuft ja bei dir, was das angeht. Und das muss ja nicht so sein, dass diese Karrierewege sozusagen schon Dekaden im Voraus geplant werden, wie man das vor einigen Jahrhunderten noch gemacht hat. Sondern man gerät da manchmal einfach rein und stellt dann eben fest, okay, das passt für mich. Man kann sich das vorher dann so einigermaßen vorstellen. Oder manchmal passt es eben auch nicht, dann sucht man weiter. Aber gehen wir mal zurück zur harten Wissenschaft. Du hast gesagt, du bist dann letztlich mit dem Thema Phosphor und Waldökosystemen, Phosphoraustrag aus Waldökosystemen über präferentielle Fließwege. Das war so dein Promotionsthema. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal mit diesem ominösen Element Phosphor beschäftigen. Kannst du noch mal kurz umreißen, für die Leute, die meine Folge 99 zu Phosphor in Böden nicht gehört haben oder sich hartnäckig weigern, sie immer noch anzuhören, obwohl sie nur 10 Minuten geht. Kannst du noch mal erklären, welche Bedeutung hat Phosphor eigentlich in Ökosystemen oder speziell eben auch in Waldökosystemen? Was macht das Ding?
Genau, also Phosphor ist ein essentieller Nährstoff für alle Lebewesen. Das heißt, alles, was lebt, braucht irgendwie Phosphor. Und das liegt daran, dass Phosphor ein wesentlicher Bestandteil unserer Zellen ist und vor allem auch für die Energiegewinnung in Zellen vorhanden ist. Und da zum Beispiel für Prozesse wie die Zellteilung einfach zuständig ist. Ich denke, in der Zukunft, alles, was ich jetzt spreche, da werde ich mich vor allem auf Pflanzen und Bäume beziehen, weil sonst ufert das ein bisschen aus. Und nochmal kurz die Erinnerung, vielleicht haben Leute das noch aus dem Bio-Unterricht in Erinnerung. Das Wesentliche hier ist das Adenosintriphosphat, ATP. Man kennt das vielleicht mit ATP und ADP und so. Vielleicht klingelt da irgendwas. Genau. Und was ein großes Problem bei Phosphormangel ist, ist, dass dann einfach nichts mehr wächst, weil, wie gesagt, die Zellen sich nicht mehr teilen können. Und bei Pflanzen ist es dann natürlich zum Beispiel so ein Zwergwuchs. Und dadurch, dass Phosphor, wie ich schon gesagt habe, ein essentieller Nährstoff ist, heißt es auch, er ist zwingend notwendig, logischerweise, wenn er nicht da ist, wächst nichts. Den braucht zusammen mit Stickstoff die Pflanze ganz unbedingt, damit überhaupt irgendwas passiert.
Und das schlägt ja sicherlich in Waldökosystemen besonders zu Buche, weil wir da halt eine Vegetation haben, die sehr viel erhabener wächst, holzige Gewächse und so weiter, die viel oberirdische Biomasse akkumulieren. Also die brauchen ja, nehme ich mal an, umso mehr Phosphor, oder?
Ja, außerdem kommt ja noch dazu, dass wir in Deutschland zumindest unsere Waldböden in der Regel nicht düngen. Also maximal wird mal gekalkt. In anderen Ländern ist das anders. In Skandinavien ist eine Walddüngung relativ normal, vor allem mit Stickstoff und Phosphor. In Deutschland passiert das nicht. Das heißt, das Phosphor muss aus dem Ökosystem gewonnen werden, sprich aus dem Boden gewonnen werden. Da liegt es dann, ursprünglich kommt es aus dem Apatit, also aus dem Gestein, wird dann rausgelöst und dann haben wir relativ enge Nährstoffkreisläufe mit der Aufnahme von der Pflanze bis zur Streufall, wo dann der Phosphor wieder über die organische Auflage in den Boden zurückkommt.
Schöner Kreislauf, aber manchmal ist in so einem schönen Kreislauf eben auch ein Löchlein drin. Und dann geht irgendwas verloren, ne? Und das führt uns ja zur nächsten Frage. Du hast dich ja nun jahrelang damit beschäftigt, wie Phosphor aus Waldökosystemen ausgetragen wird. Warum ist denn das eigentlich relevant? Was kann da schiefgehen?
Also genau, dadurch, dass wir Phosphor vor allem als Quelle aus dem Boden, also dem Apatit eben haben und wenn in diesem schönen Kreislauf ein Loch ist und der wieder rausläuft, wie auch immer, ist er irgendwann aufgebraucht. Und dadurch, dass wir, wie gesagt, nicht düngen und die atmosphärischen Einträge von Phosphor relativ gering sind, ist dann irgendwann kein Phosphor mehr da. Und wenn kein Phosphor mehr da ist, wachsen die Pflanzen nicht mehr. Also ist es ein Problem. Jetzt kann ich aber auch dazu sagen, dass in unseren natürlichen Waldökosystemen der Austrag von Phosphor nicht besonders groß ist. Der deckt sich ungefähr mit den atmosphärischen Einträgen. Wenn wir alte Ökosysteme haben, dann gehen wir davon aus, dass der Phosphorgehalt geringer ist. Also er nimmt schon ein bisschen ab über die Zeit. Aber da reden wir von geologischen Zeiträumen und nicht von 10 Jahren und auch nicht von 100 Jahren.
Okay, also das heißt, diese Systeme sind an sich schon mal stabil, mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, ja.
Ausnahmen bestätigen hier auch immer die Regel. Und jetzt, das führt natürlich jetzt automatisch zur Frage, was führt denn dazu, dass diese Kreisläufe instabil werden? Beziehungsweise wie wird denn dann Phosphor in relevanten Mengen auch relativ kurzfristig aus Waldökosystemen eigentlich ausgetragen? Was muss da schief gehen oder geht da gar nichts schief? Wie ist da die Faktenlage?
Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Passiert es und unter welchen Gesichtspunkten passiert das? Und vor meinem Dissertationsprojekt gab es natürlich Forschung, unter anderem von einer meiner Betreuerinnen. Und die haben eine Quelle in Thüringen untersucht. Die haben ein Wehr eingebaut und dann dieses Quellwasser beprobt. Man muss dazu sagen, diese Quelle hatte die Eigenschaft, dass man sagen konnte, das wurde definitiv nicht von Oberflächenabfluss gespeist. Das heißt, es war auszuschließen, dass oberflächlich aus der zum Beispiel organischen Substanz mit dem oberflächenabfließenden Wasser Phosphor in die Quelle transportiert wurde. Das heißt, es muss durch den Boden aus dem Grundwasser wirklich diese Quelle gespeist worden sein mit dem Phosphor. Und dann haben die festgestellt in ihren Experimenten, wenn man monatlich beprobt, wie man das in der Regel so macht. Einmal im Monat guckt man, was ist da die Zusammensetzung. Dann tut sich relativ wenig. Der Phosphorgehalt bleibt gleich, der Anteil an anorganischem gelösten Phosphor bleibt gleich. Ich glaube, der war ungefähr bei 80% am Gesamtphosphor. Da passiert recht wenig. Dann haben sie aber mal angefangen, deutlich engmaschiger zu beproben und haben festgestellt, wenn man direkt während und nach Starkregenereignissen beprobt, dann sieht das Muster auf einmal ganz anders aus. Dann gehen die Phosphorkonzentrationen sehr stark nach oben. Auch das Verhältnis von gelöstem anorganischem Phosphor am Gesamtphosphor verändert sich plötzlich. Das heißt, da passiert irgendwas, was nicht der Norm entspricht. Und vor allem sind diese Starkregenereignisse so mit viel Phosphor, also hohen Phosphorkonzentrationen aufgetreten, wenn davor eine relativ lange Trockenperiode war. Das heißt, das war so ein Muster, wo dann erkannt wurde, okay, da passiert was, was wir bisher noch nicht im Blick gehabt haben. Dann müssen wir mal genauer hinschauen und dann vielleicht wirklich da, wo das Wasser herkommt, im Boden, weil da muss ja der Phosphor dann auch irgendwo herkommen, um dann nachvollziehen zu können, okay, also wie kommt der Phosphor aus dem Boden in dieses Quellwasser mit diesen Konzentrationsmengen und mit diesen Nährstoffverhältnissen.
Das ist eine ziemlich krasse Genese, so einer Theorie, muss ich mal sagen. Also von reinen Zufallsfunden, find erstmal eine Quelle, die diese Eigenschaften hat, das stelle ich mir ziemlich krass vor. Er kommt dann nochmal zusätzlich auf die Idee, das Quellwasser zu untersuchen, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, und stellt dann eben fest, dass dort am Phosphatwert, war es, nehme ich mal an, sich irgendwas verändert. Was wurde dort gemessen? Gesamtphosphor oder organischer, anorganischer Phosphor? Was war da erhöht?
Na genau, Gesamtphosphor, also die Konzentration des Gesamtphosphors war höher. Und dann wird natürlich auch immer der gelöste anorganische Phosphor, also Dissolved Inorganic Phosphorus, mitgemessen. Und dann über simple Subtraktion kriegst du natürlich dann auch den gelösten organischen Phosphor raus. Zumindest wenn du dich auf die gelösten Phosphor-Fraktionen beziehst. Und genau, die Verhältnisse sind natürlich auch ganz spannend, weil gelöster anorganischer Phosphor ja für Pflanzen vor allem von Bedeutung ist, weil das die Phosphorform ist, die von Pflanzen aufgenommen werden kann.
Mhm. Der kann ja aber auch ursprünglich aus organischen Quellen stammen, war dann halt entsprechend schon mineralisiert, oder wie sieht das aus?
Genau,
ja,
genau.
Genau, ne? Also in diese anorganische, pflanzenverfügbare Form überführt wurden. Okay, das ist erstmal eine krasse Genese dieser Theorie. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem, was du eigentlich gemacht hast. Du hast dich mit dem Phosphorustrag aus Waldökosystemen über präferentielle Fließwege beschäftigt. Und das stelle ich mir unglaublich kompliziert vor, diesen systemischen Ansatz zu wählen und zu versuchen zu bilanzieren, wie viel Phosphor wird denn dann eigentlich aus dem System ausgetragen. Kannst du mir erklären und den Hörerinnen und Hörern, wie man sowas macht? Was ist da das Prinzip? Wie funktioniert sowas?
Also erstmal muss ich sagen, wir können überhaupt keine Bilanzen aufstellen. Dafür war das Projekt, also wir mussten erstmal eine Methode testen, ob das wirklich funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, weil die gab es davor nicht. Wir haben sogenannte Pfannenlysimeter oder auch spannungsfreie Lysimeter verwendet. Die werden immer mal wieder in der Wissenschaft erwähnt. Vor allem bei Dauerbeobachtungen. Ich glaube, im ICP Forest Network werden die auch für Tiefenuntersuchungen zusammen mit Saugkerzen allerdings verwendet. Und die gelten immer so ein bisschen als, was ist denn das deutsche Wort? Unreliable, unzuverlässig. Weil die Ergebnisse auch nicht ganz so eindeutig waren. Mal laufen sie auch über, mal beproben sie nicht. Aber weshalb das ist, das haben wir uns zunutze gemacht. Und zwar konnten wir mit diesen Lysimetern sehr gut den präferentiellen Fluss sammeln. Das heißt, also es gibt aus der Physik, also der Bodenphysik kommt diese Ausschlussdefinition, alles was nicht Matrixfluss ist, ist präferentieller Fluss. Und diese präferentiellen Fließwege, also wir haben ja festgestellt, dass die interessante Wetterlage, eine Trockenperiode mit nachfolgendem Starkregenereignis ist. Und unter diesen Verhältnissen werden diese präferentiellen Fließwege besonders gut aktiviert. Der Boden, wir wissen das halt, du hast bestimmt auch eine Lehrbuchfolge davon gemacht, wenn der Boden austrocknet, wird er hydrophob. Aber an manchen Stellen, wie diesen präferentiellen Fließwegen, kann dann eben das Wasser doch eindringen und dann eben sehr punktuell im Boden auch sehr schnell versickern. Jetzt sind wir im Waldboden, da kann man sich relativ leicht vorstellen, was solche präferentiellen Fließwege sind. Wurzelgänge sind ein super Beispiel. Natürlich auch Mausegänge oder andere Tierhöhlen. Aber Steinoberflächen kommen auch immer gut. Das sind auch schöne präferentielle Fließwege. Also einfach da, wo Wasser unter diesen Bedingungen bevorzugt und schnell lang fließen kann. Das sind präferentielle Fließwege. Und dieses schnell fließende Wasser aus den präferentiellen Fließwegen, das können wir mit diesen Pfannenlysimetern super beproben. Die haben für uns nämlich den großen Vorteil, im Gegensatz zu allem anderen, wo eine Spannung angelegt wird, sammeln wir wirklich nur dieses schnell fließende Wasser und saugen aber nichts zusätzlich aus der Bodenmatrix raus. Das heißt, wir können für uns ausschließen, Bodenmatrixwasser zu sammeln und haben nur den präferentiellen Fluss.
Das führt mich natürlich zu der Frage, mit Pfannenlysimeter geht das gut, einen präferentiellen Fluss zu messen. Wie funktioniert denn das Ding? Wie muss man sich das vorstellen? Bevor wir weitermachen, müssen wir, glaube ich, diese Perspektive erstmal eröffnen, damit man sich das vorstellen kann.
Ich glaube, ich erkläre erstmal, wie man sich sowas optisch vorstellen kann. Ja. Also wir haben am Ende einfach aus Kunststoff eine quadratische oder rechteckige Platte genommen, haben uns da Ränder dran kleben lassen, immer darauf geachtet, dass weder der Kleber noch der Kunststoff irgendwie Probleme mit Phosphor machen könnte, immer sehr wichtig. Und dann haben wir haben eine Bodengrube gegraben und an der Profilwand nochmal, ich habe es immer Fenster genannt, also nochmal so ein Loch von der Seite reingegraben und da dann diese Lysimeter von unten dran gesetzt. Lysimeter sind ja ansonsten, kennt man das eher so als Bodensäulen, häufig rund, die mit Boden gefüllt sind und dann dauerhaft im Boden bleiben dürfen. Und unten kann man das Wasser abzapfen. Wir haben jetzt natürlich keine Wände im Boden drin gehabt, sondern wirklich nur das, was unten ankommt. Was auch daran liegt, dass präferentielle Fließwege natürlich jetzt nicht senkrecht nach unten gehen, sondern immer ein bisschen verzweigt sind, auch miteinander irgendwie verwoben in einer Form von Gängen, ein Geflecht einfach darstellen und man durch so eine Wand natürlich auch einfach unterbrechen würde, was man hat und sich zusätzlich an den Rändern eines Zylinders selber präferentielle Fließwege basteln würde. Das wollten wir ja alles nicht und wir wollten so natürliche Verhältnisse wie möglich, soweit wie man das in einem Geländeversuch machen kann, bekommen. Genau. Das ist ein Pfannenlysimeter oder ein spannungsfreies Lysimeter. Zero Tension Lysimeter dann im Englischen. Und wir haben dann uns noch ein physikalisches Prinzip zunutze gemacht. Wir haben dieses Pfannenlysimeter. Wir hatten ja diesen Rand, den wir vor allem hatten, dass das Wasser nicht an den Seiten wieder runterfließt. Und bis zum Rand haben wir diese Lysimeter mit einem groben Quarzsand gefüllt. Den haben wir davor, das ist so ganz normaler Spielkastensand aus dem Baumarkt, den wir davor dann ordentlich gewaschen haben, auch mit Säure gewaschen haben und ordentlich ausgespült, dass der sauber ist. Wir wollen ja nichts kontaminieren. Und haben die gefüllt und damit haben wir eine Kapillarsperre errichtet. Damit verhindern wir, dass aus dem feinen Bodenmaterial in das grobkörnige, gefüllte Füllmaterial Matrixwasser reingesaugt werden kann. Das heißt, wirklich nur der präferentielle Fluss, der natürlich ein gesättigter Boden ist, konnte dann in diese Lysimeter reinfließen.
Ja. Mhm.
Und wir haben den Rand des Lysimeters an der einen Stelle bis zu 5 cm hoch gemacht und da war dann auch unser Abflussloch mit dem Schlauch dann verbunden mit den Probenbehältern und dann ist das da einfach reingeflossen. Wir haben natürlich oben ordentlich beregnet und dann geguckt, also wir haben diese Verhältnisse simuliert, wir haben mit einer Plane über unserer Grube alles abgedeckt, ausgetrocknet über mehrere Wochen und dann haben wir mit Starkregenereignis simuliert, indem wir mit Gießkannen tatsächlich beregnet haben.
Abgefahren. Und dann hast du deine Fläschchen mit entsprechend phosphatbelastetem Wasser, mehr oder weniger, ja, und flitzt dann damit ab ins Labor und dann wird schön, du hattest einen Techniker, hast du gesagt, dann hat der Techniker die Analytik
die
gemacht.
Technikerin die Technikerin. Und, ja, also beides. Mhm. Ja, ich hatte Techniker und Technikerin.
Ja, okay. Und das sind die Messgrößen. Habt ihr noch was im Gelände erfasst oder war es das im Wesentlichen?
Das war der Hauptteil, das Bodenwasser. Wir haben aber tatsächlich auch noch ganz am Ende, weil am Ende des Jahres haben wir dann die Lysimeter nach unseren Experimenten wieder ausgebaut. Und davor haben wir aber noch mit einem Farbtracer beregnet, dass wir die präferentiellen Fließwege auch sichtbar machen. Das haben wir dann auch fotografiert. Das heißt, wir haben von der Profilgrube ausgehend diese Sampler ausgegraben. Wir haben die nicht einfach wieder rausgenommen und dann immer in so, ich glaube, mit 10 cm Abstand senkrechte Schnitte gemacht und fotografiert mit so einem Hilfsrahmen außenrum, weil dadurch es gibt über R, also ich habe das selber nicht gemacht, das war meine Betreuerin, da kann ich keine Credits für bekommen. Dorit Julich, ich sag nochmal ihren Namen, weil ich denke, die Credits verdient sie wirklich. Sie hat auch sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Hat diese Fließwege fotografiert und über R kann man das dann auswerten, in Kategorien stecken, was sind das für Fließwege, weil die natürlich auch je nach Bodenart, unterschiedliche Formen annehmen können. Und um das dann auswerten zu können, kann man das sich digitalisieren. Und wir haben natürlich sowohl Bodenproben von den präferentiellen Fließwegen als auch von der Bodenmatrix genommen, die wir durch diese Einfärbung mit Brilliant Blue natürlich sehr schön sehen konnten.
Das ist bestimmt sehr eindrucksvoll, das mal zu sehen. Das kann man in mindestens einer deiner Publikationen auch sehen, die wir unter dieser Folge verlinken werden, nehme ich mal an, diese Visualisierung.
Ich habe auch ein Foto für Instagram für den Podcast-Post mitgebracht mit den eingefärbten Fließwegen und den Rahmen sieht man da auch schön drauf. Also können die Hörerinnen und Hörer sich das direkt vorstellen und angucken, wie das so aussieht.
Das sind die Wissenschaftlerinnen der neuen Generation. So muss das sein. Gleich looky-looky, dann hat man da gleich was zu gucken und hört sich dann auch die Folge an. Das ist natürlich alles sehr spannend. Was ist denn jetzt am Ende rausgekommen, Vera? Was hast du denn rausgefunden? Diese Phosphorausträge über präferentielle Fließwege? Ich meine, natürlich Extremwetterlagen, lange Trockenheit, dann Starkregenereignisse. Das ist, glaube ich, was wir jedes Jahr am eigenen Leib erfahren können, was sich auch statistisch immer mehr häuft. Ja, das eine ist ja das Gefühl, das andere ist eben die Statistik des Wetters. Was ist dabei rausgekommen? Ist das ein Player sozusagen, dieses Aufeinanderfolgen von Wetterlagen, oder waren die Ergebnisse nicht so eindeutig? Auf welchen Zweig bist du gekommen?
Na, wie das immer so ist, ist alles nicht so eindeutig. Und wie das auch so ist, man kommt ja so frisch von der Uni, man geht dann so motiviert in sein Promotionsprojekt und denkt, geil, damit verändere ich jetzt dann die Welt und die Wissenschaft und überhaupt. Und dann wird man sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass alles nicht so leicht ist. Also wir hatten so ein paar Hindernisse. Was heißt Hindernisse? Ein paar Umstände, die einfach auftreten, wenn man Geländearbeit macht. Es fängt schon mal an, unsere Beprobung war 2018. 2018 war das erste Hitzejahr. Ich weiß noch, wie wir haben ja viel Wasser an unseren Versuchsflächen gebraucht. Ich glaube, 1,5 Tonnen Wasser. Und wir haben destilliertes Wasser aus dem Labor mitgenommen und mit einer Ionenlösung dann auf die Regenwasserverhältnisse vor Ort angepasst, weil wir auch darüber keine Kontamination in den Boden bringen wollten. Und wir haben, irgendwann standen wir in Niedersachsen bei 35 Grad im Wald und hatten Angst, dass der Katalysator vom Auto uns gleich irgendeinen Waldbrand entfacht so schlimm war es nicht. Wir hatten auch die Erlaubnis von, also wir hatten extra nochmal bei dem regionalen Förster nachgefragt, ob wir da reinfahren dürfen. Ne? Also ist aber nochmal eine Warnung für alle, weshalb man nicht einfach so mit einem Auto und erst recht nicht mit was tiefer gelegtem in den Wald fahren sollte. Genau, einmal es war sehr heiß und wir können natürlich nicht ausschließen, dass diese Hitze unsere Austrocknungsversuche auch nochmal so krass beeinflusst hat, weil, du hast es ja vorhin kurz angesprochen, Mikroorganismen sind für die Mineralisierung von Phosphor im Boden zuständig. Das heißt, dass aus dem organischen Material, was auf den Boden fällt, das Phosphor den Pflanzen verfügbar gemacht wird. Jetzt haben wir durch diese extreme Austrocknung plus die Hitze wahrscheinlich den optimalen Arbeitsbereich der Mikroorganismen deutlich verlassen. Und wir wissen aber auch nicht, was das für Effekte auf unsere Experimente hatte und ob wir dann vielleicht auch dazu, dass das Mikroorganismen beispielsweise hat absterben lassen, die ja selber dann auch Phosphor in ihren Zellen haben, was man dann vielleicht mitgemessen hat oder auch nicht. Also das sind einfach Dinge, die können wir nicht bestimmen. Dann das Problem, was man natürlich auch hat, wenn man zeitlich stark begrenzte Projekte hat. Wir können die jahreszeitlichen Effekte nicht rausrechnen, wenn wir nur ein Jahr gemessen haben. Wir wissen nicht ganz, bei manchen Ergebnissen wissen wir nicht ganz, ob das ein Jahreszeiteneffekt ist oder ob das durch unsere Experimente die Folge hat. Man lernt unglaublich viel durch so ein Projekt, muss ich auch sagen. Also wo ich jetzt schon wirklich so ein Projekt weiter im Prinzip vieles ganz anders machen würde. Genau. Aber nochmal, um jetzt wirklich konkret auf die Ergebnisse einzugehen. Also wir haben tatsächlich Effekte gesehen. Wir können auf keinen Fall von Austrägen sprechen. Also von Austrägen würden wir sprechen, wenn der Phosphor außerhalb des Hauptwurzelraums oder des Wurzelraums liegen würde, weil dann ist er für die Pflanzen nicht mehr erreichbar und nur in geologischen Zeiträumen wieder kann er dann wieder zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir aber unsere Lysimeter in maximal, ich glaube, 80, vielleicht ein, zweimal auch Richtung 90 Zentimeter Tiefe eingebaut gehabt. Da kann man schon sagen, das ist außerhalb des Hauptwurzelraums, aber es ist nicht komplett außerhalb des Wurzelraums. Und dann kommt natürlich noch dazu, wie man sich vorstellen kann, werden die präferentiellen Fließwege in diesen Tiefen deutlich seltener. Und damit ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass unsere Lysimeter getroffen wurden. Und genau das ist halt leider auch passiert. Wir haben dann beim Aufgraben, mir hat ein bisschen das Herz geschmerzt, ein präferentieller Fließweg, schön blau eingefärbt, geht direkt am Lysimeter vorbei. Das heißt, 5 Zentimeter weiter links und wir hätten ihn mitgenommen und so haben wir ihn leider nicht mitgenommen. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir eine Phosphorverlagerung in präferentiellen Fließwegen in tiefere Bodenschichten auf jeden Fall beobachten können. Und wir haben über unsere Experimente, weil wir im Gegensatz zu Saugkerzen beispielsweise kein filterndes Medium hatten, wo konnten wir auf den partikulär gebundenen Phosphor eingehen, der immer so ein bisschen vernachlässigt wird, einfach auch methodisch bedingt. Man kennt das ja auch, im Labor wird dann so eine Wasserprobe auch nochmal filtriert durch einen sehr kleinen, also 0,45 Mikrometer Filter. Und dann analysiert. Und dadurch sortiert man natürlich alles raus, was größer ist. Und wenn man so eine Saugkerze mit der Keramikspitze hat, wird dadurch ja auch schon mal die Probe gefiltert. Und das konnten wir natürlich durch unsere Methode umgehen und haben dann auch den partikulär gebundenen Phosphor bestimmen können. Und der war auch sehr vielversprechend. Es gab nicht ganz eindeutige Ergebnisse, aber wir sehen, er hat teilweise einen extrem hohen Anteil ausgemacht. Und da lohnt es sich in Zukunft auf jeden Fall nochmal hinzuschauen, was denn damit passiert.
Ja.
Genau, also das sind so auf jeden Fall die neuen Erkenntnisse, die wir haben. Es findet eine Verlagerung statt und partikulär gebundener Phosphor ist es auf jeden Fall wert, nochmal einen Blick drauf geworfen zu bekommen.
Das ist was ich tatsächlich schon vermutet hätte. Ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Phosphor. Aber Phosphor hat ja die besondere Eigenschaft, dass er sowohl in seinem Vorkommen als organischer Phosphor als auch als anorganischer Phosphor gerne an Bodenpartikel bindet, ne? Wenn ich das so richtig überblicke. Und da ist es ja naheliegend, dass man das untersucht. Dann ist die nächste Frage, wie kriegt man das eigentlich hin? Und da habt ihr mit euren Pfannenlysimetern quasi ja schon mal eine Möglichkeit geliefert, wie man das machen kann. Und das ist ja auch ein wichtiges Ergebnis. Und was ich auch ein wichtiges Ergebnis finde, und da hatten wir uns ja auch im Vorgespräch mal, als wir uns jetzt vor einigen Wochen mal getroffen hatten, darauf hingearbeitet, das ist eben die Realität. Ja, du gehst nicht mit einem tollen Feldkunde-Lehrbuch ins Gelände und ziehst es dann da durch und kriegst deine eindeutigen Ergebnisse, sondern bestimmte Methoden, bestimmte Abläufe, die müssen eben auch erst entwickelt werden. Und das ist ja auch ein Ergebnis deiner Arbeit. Du sagst, okay, hier hätte man das sicherlich anders machen können mit dem Wissen, da ist ein präferentieller Fließweg direkt am Lysimeter vorbeigegangen und so weiter. Aber diese Ergebnisse, die liegen ja jetzt vor und die sind auch personifiziert, sitzen die mir hier digital gegenüber quasi. Das sind ja immer Leute, die dann, wenn sie es replizieren wollen, nochmal auf dich zukommen können, dich mal fragen können. Und dann kannst du den Leuten das entsprechend mitgeben, diese Erfahrung. Auch das ist ja Wissenschaft, ja, gerade im Gelände. Das gehört dazu und von daher würde ich sagen, es ist auf keinen Fall ergebnislos, was ihr gemacht habt. Ihr habt tolle Ergebnisse produziert. Und das siehst du ja auch so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nur einfach anders, als man am Anfang erwartet hat. Aber ich denke, das gehört auch zu der steilen Lernkurve in einer Promotionsphase mit dazu. Man muss flexibel sein. Und auch im Kopf einfach flexibel bleiben, um sich mal Alternativen zu überlegen oder mal doch um die Ecke denken zu können, wenn es dann sein muss. Und es wird so kommen.
Ja.
Man kann nie alles im Vorhinein mit einplanen. Wir hatten ganz andere Pläne. Wir wollten mit einer Beregnungsanlage beregnen. Am Ende standen wir mit Gießkannen im Wald.
Ja, das das kann ich mir vorstellen. Das ist ja aber auch das Schöne am Medium Boden, ja. Die Verhältnisse im Boden, die richten sich eben nicht nach irgendwelchen Lehrbüchern, nach irgendwelchen Tafelwerken und Zahlen, sondern das ist halt natürlich gewachsen alles, ja. Und damit muss man irgendwie lernen, umzugehen. Da muss man natürlich auch seine Vorgehensweise entsprechend anpassen.
Ja, und eine Sache, die mir da noch, glaube ich, wichtig wäre zu erwähnen, was wir auch unterschätzt haben, ist die kleinräumige Heterogenität von Waldböden. Macht es sehr, sehr spannend, macht also generell die Forschung im Waldboden, aber macht das natürlich auch sehr schwierig, weil innerhalb von wenigen Metern, teilweise auch Dezimetern, kann sich das Ganze so ändern. Und ich merke das jetzt aktuell am Thünen-Institut bei der Bodenzustandserhebung im Wald. Da gibt es um das Profil rum nochmal 8 Satelliten, um diese Heterogenität möglichst auszugleichen. Und trotzdem hat man natürlich Variabilität mit drin. So, und wir konnten natürlich jetzt durch unseren Versuchsaufbau für das Promotionsprojekt nicht unendlich viele Wiederholungen machen. Im Nachhinein denke ich mir, hätten wir mal. Aber man ist natürlich auch zeitlich einfach begrenzt und genau, die kleinräumige Heterogenität hat uns da auch mit den Ergebnissen deutlich mehr Fragen aufgeworfen, als wir das gerne gehabt hätten. Genau.
Ja, oh, das ist die Realität. Und die nächste Generation profitiert von euren Erfahrungen. So,
hoffentlich.
So läuft das, so soll es sein. Vera, ich habe den begründeten Verdacht auch, dass wir dich hier nicht das letzte Mal gehört haben werden. Gerade zum Thema Waldboden, der immer mehr in den Fokus rückt, habe ich den Eindruck. Wir hatten das ja auch gesagt, so der Ackerboden ist auch wichtig. Das ist eine wichtige Stellschraube, weil wir im großen Stil Landwirtschaft betreiben und da möglicherweise hinsichtlich Kohlenstoffspeicherung noch einiges drehen können. Aber im Waldboden können wir das natürlich auch. Ja, und über ein Waldbodenmanagement müssen wir uns auch unterhalten. Deswegen danke ich dir zunächst mal, dass du mit deiner Expertise hier im Zollcast aufgeschlagen bist. Und ich muss auch sagen, wirklich, dass nicht nur deine Laufbahn, sondern auch dein Forschungsschwerpunkt, deine Ergebnisse und deine Beharrlichkeit, mit der du die Thematik ja weiterverfolgst in Eberswalde, ist was glaube ich, auch viele Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler sehr inspirieren kann. Was mich auch sehr inspiriert, sonst hätte ich dich hier gar nicht eingeladen. Und dafür möchte ich dir glaube ich, auch im Namen der Zuhörerinnenschaft einfach mal ganz herzlich danken für deine Arbeit und für all die Mühen, die du für die Wissenschaft und für den Erkenntnisgewinn auf dich genommen hast.
Ja, sehr gerne. Das ist jetzt ein bisschen viel Lob, finde ich. Ich stehe doch noch sehr am Anfang einer Karriere oder was auch immer daraus wird. Aber trotzdem vielen Dank. Ich hoffe, dass Leute was mitnehmen konnten, auch gerade zum Thema Fehlerkultur oder unerwartete Forschungsergebnisse. Das passiert, das ist ganz normal und ich denke, da müssen wir mit umgehen. Und ich hoffe, dass das Spaß gemacht hat, für Leute zuzuhören und vielleicht auch mal mit Lysimetern arbeiten möchten in Zukunft.
Hoffen wir das Beste. Was auch ganz normal ist, liebe Leute da draußen, ist, dass sich jetzt vielleicht noch ein paar Fragen ergeben. So, was weiß ich, habe dies oder jenes nicht ganz verstanden. Da könnt ihr euch natürlich immer direkt an Vera melden. Die Kontaktdaten findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes unter dieser Folge. Wenn euch das zu umfangreich ist, dann schreibt eine Mail an info@zwölkast.de, die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Auch wenn er sagt so, oh, die Moderation hier, die ging ja gar nicht, ist das immer eine gute Mail-Adresse, sage ich mal. Darüber hinaus noch niedrigschwelliger sind wir in diversen sozialen Medien aktiv, unter anderem Blue Sky, Instagram, Facebook und auf LinkedIn. Auch da könnt ihr den Zwölkast entsprechend verfolgen. Und bitte, bitte, wenn er es nicht meinetwegen tut, dann tut's Vera zuliebe, bewertet und rezensiert doch mal diese Folge und den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vera freut sich da sehr drüber.
Ja, auf jeden Fall.
Ist den Eindruck, ja, jetzt haben wir wieder mal 3 Bewertungen gewonnen. Vera, es war mir eine ganz große Freude, dass du hier warst und ich beende das wie immer mit den Worten, dass das hier Zwölkast-Folge 161 vom 21. September 2025 war. Und die Vera und der Christoph an der Stelle mal ganz herzlich Tschüss sagen.
Tschüss.
Der Zwölkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zwölkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.